Ja, wir sind ja in 1. Mose. Das letzte Mal haben wir uns 1. Mose 39 angeschaut. Genau, wenn jemand eine Bibel braucht, darf gerne sich melden. Wir haben welche da. Ja, bevor ich einsteige, lass uns mal zusammen beten. Ja, Vater, hab Dank dafür, dass dein Wort zu uns redet. Hab Dank dafür, dass wir hineinschauen dürfen in Geschichten der Leute der Vergangenheit und lernen dürfen. Und wir bitten dich, dass du auch heute zu uns redest, dass wir dein Wort verstehen. Lege du es uns selber aus. Wir bitten dich, dass du dich verherrlichst heute hier in diesem Gottesdienst, dass du dich verherrlichst in unserer Gemeinschaft hier. Danke, dass wir in deinem Namen bitten dürfen. Amen. Ja, wir sind ja in der, sozusagen in der Josefsgeschichte. Viele, die irgendwann mal im Kindergottesdienst waren, in der Kinderstunde waren, die haben sicherlich auch schon von Josef gehört. Und die wir schon länger gläubig sind, haben sicherlich über ihn schon gelesen. Und ja, es ist eine sehr beeindruckende Geschichte. Es ist eine Geschichte eines jungen Mannes. Ich weiß nicht, wer hier in unserer Mitte ist zwischen 17 und 30 Jahren alt. Könnt ihr vielleicht mal kurz zeigen? Ja, es sind einige, die in diesem Alter sind. Das war das Alter, über das wir jetzt heute gerade reden. Josef ist mit 17 Jahren verkauft worden von seinen Brüdern, in die Sklaverei sozusagen verkauft worden. Mit 30 Jahren ist er vor Pharao erschienen. Und die Zeit dazwischen sind uns in Kapitel 39 und 40 wiedergegeben. Letztes Mal haben wir schon das Kapitel 39 angeschaut. Jörg hat darüber gepredigt, über den Widerstandskämpfer, über jemanden, der sich nicht den Konventionen beugen wollte, der klar einen Weg gegangen ist. Und wir müssen uns vorstellen, er als junger Mann im Sklavenhaus eines bedeutenden Mannes, der dort arbeiten muss. Mit 17 Jahren ist er da hineingekommen und hat Gott dort gedient und hat den Herrschaften gedient, aber hatte von Gott Gnade. Gott war mit ihm, das lesen wir. Und deswegen wurde er höher und höher in dem Rang erhoben, bis hin dazu, dass er dann das Sagen über das ganze Haus hatte. Ein junger Mann, der so gedient hat, dass man in ihm etwas gesehen hat und er so im Rang gestiegen ist. Der Herr war mit Josef, das lesen wir immer wieder da. Deswegen gab Gott ihm Gnade und deswegen konnte er auch wirklich als junger Mann diese Stellung einnehmen. Wir denken oft, na ja, um so eine Leitungsposition zu haben, muss man ja ein gewisses Alter haben. Bei Gott ist es gar nicht so. Es ist die innere Reife, die entscheidend ist. Und jemand, der auch recht jung ist, Gott kann ihn gebrauchen in Positionen, die recht anspruchsvoll sind. Und über ein Haus damals so die Übersicht zu haben, alles unter seiner Hand zu haben. Und da waren wahrscheinlich schon auch mehrere Sklaven unter Josef, die dort dienen mussten. Die hatten ihr Küchenpersonal, die hatten Sklaven für alles Mögliche, vielleicht auch für den Stall und die Tiere. Er war ja ein Oberster der Leibgarde, hatte sicherlich seine Pferde und so, die mussten versorgt werden. Dafür waren Leute da. Und Josef war verantwortlich, dass alles gut gelaufen ist. Weil einfach dieser Potiphar gesehen hat, dass in Josef etwas ist, was die anderen eben nicht haben. Er war jemand, der ja leiten konnte, der Übersicht hatte, der Weisheit von Gott hatte, die Dinge zu überschauen. Woher hatte bloß Josef das? Mit 17 Jahren schon verkauft worden in die Sklaverei. Woher hatte er das? Zu Hause, in seinem Elternhaus, musste er wahrscheinlich auch nicht unbedingt stark arbeiten. Da waren auch genug Leute und Personal da. Jakob hatte schon seinen Stab um sich herum. Und Josef war sein Lieblingskind. Die Eltern, Brüder von Josef, die waren auf den Feldern, haben die Herden gehütet. Josef war zu Hause. Der Vater schickte ihn ab und zu mal hinaus, um zu sehen, wie es seinen Brüdern dort geht. Und sehr oft hat er dann auch Bericht zurückerstattet und ja, war nicht immer so gut. Er war ein junger Mann, wahrscheinlich gut bewahrt zu Hause, immer umhegt. Wahrscheinlich jemand, der nicht unbedingt Schwellen auf den Händen hatten, der sehr leichte Arbeit nur machen musste. Und nun ist er in der Sklaverei. Und ich glaube nicht, dass er gleich nach oben gekommen ist. Er musste erstmal dort, ja, als Sklave arbeiten. Bis es gesehen wurde, dass Gott mit Josef ist und er deswegen auch so vertrauenswürdig war und deswegen auch auf diesen Rang erhoben worden ist als Überseher des ganzen Hauses. Ja, und dann kamen Probleme. Wir wissen nicht, welches Alter er damals schon hatte. Ich habe irgendwie so einen Zeitstrahl im Internet gefunden und da hieß es, dass er etwa, als er 20 wurde, von der Frau des Potiphas versucht wurde, als junger Mann, der sicherlich, die Frau des Potiphas war bestimmt eine Dame, die durchaus schick wahrscheinlich war. Ich kann mir das so vorstellen. Und diese Frau, die macht sich an ihn ran. Und wir lesen, dass sie täglich mit ihm flirtete und täglich versuchte, ihn ins Bett zu kriegen. Es ist schon ganz schön schwer, als ein junger Mann dann standzuhalten. Aber Josef ist da einen ganz klaren Weg gegangen. Er sagte, ich kann das nicht. Ich kann mich da nicht versündigen. Ich will das einfach nicht. Deswegen Widerstandskämpfer. Das war ja seine Herrin. Seine Herrin wollte was von ihm. Er konnte ja gesagt haben, ich kann nichts dafür, meine Herrin will. Aber er war ganz klar, hat gesagt, nein, ich kann das nicht. Ich kann mich nicht versündigen gegen Gott. Ich kann nicht die Frau des Potiphas verführen oder mich verführen lassen. Und er ist da einen ganz klaren Weg gegangen. Einen Weg, der ihn ins Gefängnis brachte, nachdem er sein Obergewand in ihrer Hand hängen ließ und abgehauen ist, Flucht als Lösung nur noch gesehen hat. Ja, und dann kam er halt ins Gefängnis. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau, wie alt er war, aber er war um die 20 Jahre alt wahrscheinlich. Vielleicht ein bisschen mehr, keine Ahnung. Uns sind hier keine Daten in der Bibel gegeben. Aber natürlich, es heißt hier dann so, ab Vers 19 im Kapitel 39, und es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sagte, nach diesen Worten hat mir dein Sklave getan, da entbrannte sein Zorn. Und Josefs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis, an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war dort im Gefängnis. Gefängnisse damals waren auch anders als bei uns. Bei uns sind Gefängnisse da, wo man die Strafe absitzt. Damals waren Gefängnisse der Ort, in dem eigentlich, es war so eine Art Untersuchungshaft normalerweise. Nachdem dann ein Mensch für schuldig befunden wurde, wurde er bestraft. Entsprechend den Regeln sehr oft auch mit dem Tod. Und dann war er nicht mehr im Gefängnis. Aber Josef, er wurde ins Gefängnis geworfen. Und im Psalm 105, da lesen wir etwas darüber. Im Psalm 105 und die Verse 17 bis 18. Hier heißt es: Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwängten seine Füße in Fesseln. In Eisen kam sein Hals. Bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf, das Wort des Herrn ihn bewährte. Seine Füße wurden gefesselt. Sein Hals kam in Eisen. Ich kann mir vorstellen, dass es so in den Gefängnissen war. Da wurde nicht mit Menschen nach Menschenrechtskonventionen umgegangen. Die Menschen, die wurden da, mit ihnen wurde gemacht, was man machen wollte. Es war keine einfache Zeit für Josef, dort im Gefängnis zu landen. Und sicherlich waren da 1000 Fragen in ihm. Warum ist das so? Warum muss ich jetzt hier im Gefängnis sein? Wenn wir dann in das Kapitel 40 hineingehen, da heißt es, und es geschah nach diesen Dingen. Die Frage ist, wie viel Zeit war da vergangen? Es war eine lange Zeit vergangen. Wie gesagt, wenn er mit 20 Jahren etwa ins Gefängnis gekommen ist und erst mit 30 Jahren vor dem Pharao stand, sind das 10 Jahre Gefängnis. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Gefängnis ist eine harte Zeit. Es ist eine Zeit des Weggesperrtseins. In der Zeit, wo normalerweise junge Menschen heiraten. In der Zeit, wo die Karriere anfängt, wo man studiert, wo man einen Beruf anfängt. Das ist die Zeit, wo ja man Anlauf für das Leben so nimmt. In dieser Zeit ist er im Gefängnis. Seine Karriere beschränkt sich auf das Gefängnis. Vorher war er Herr über ein Haus. Jetzt war er Herr über das Gefängnis. Und ich weiß nicht, wie viele Fragen sich Josef da gestellt haben mag. Es ist eine schwere Situation für ihn. Er kommt dahin, er ist unschuldig in Ägypten und wird ins Gefängnis geworfen. Ich möchte aus 1. Petrus 2, Vers 19 und 20 lesen. Und hier schreibt Petrus: Denn das ist Gnade, wenn jemand im Gedanken an Gott Trübsale geduldig erträgt, sofern er unschuldig leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr die Schläge geduldig aushaltet, wo ihr euch vergeht und dann gezüchtet werdet? Aber wenn ihr geduldig aushaltet, wo ihr trotz eurer guten Verhaltens leiden müsst, das ist Gnade bei Gott. Das ist jetzt die Menge Übersetzung. Geduldig aushalten, wo ihr trotz eures guten Verhaltens leiden müsst. Was hatte Josef falsch gemacht im Haus des Potiphars? Was hat er falsch gemacht, dass er hier im Gefängnis leiden muss? Dass er da eingesperrt ist. Okay, er hat dann doch mehr und mehr, das lesen wir dann in den letzten Versen des 39. Kapitels, Verantwortung bekommen. Aber er musste geduldig aushalten. Diese Zeit, wo man normalerweise denkt, Karriere, 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 muss er geduldig aushalten, weggesperrt im Gefängnis. geduldig zu warten ist oft eine sehr schwere Geschichte. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, ob ihr Erfahrungen so gemacht habt, aber geduldig zu warten ist nicht einfach. Und doch sind so viele Verheißungen darauf. In Psalm 40, Vers 2 heißt es, geduldig hatte ich des Herrn geharrt, dann neigte er sich zu mir und hörte mein Schreien. Geduldig harren, geduldig warten. Das ist eine Sache, die uns sehr schwer fällt, aber die wir lernen müssen. In Römer 12, Vers 12, da heißt es, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig im Leiden, beharrlich im Gebet. Geduldig im Leiden, das ist das, was Josef hier erfahren muss. Er muss es lernen, Geduld zu haben, mitten in dem Leiden, mitten in dem Weggesperrtsein. Er muss es lernen, dort ja einfach auf Gott sich zu werfen. Die Zeit geht schnell vorbei, deswegen muss ich jetzt schnell weitergehen. Ich lese noch mal die letzten Verse aus Kapitel 39. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war, und was er tat, ließ der Herr gelingen. Es sind so schöne Verse. Dieser junge Mann ist unschuldig im Gefängnis. Er hat nichts Falsches getan, aber er leidet geduldig dort. Aber er vertraut Gott in dieser ganzen Zeit. Er wird nicht bitter. Er wird nicht als jemand, der sagt, das geht hier zu weit. Das kann ich nicht mehr ertragen. Ich bin unschuldig ins Gefängnis geworfen worden. Er vertraute weiter Gott. Und er ging verantwortungsvoll mit all dem um, was ihm gegeben wurde. Das hat man gemerkt. Er vertraut Gott und er ist vertrauenswürdig. Was immer er tut, es ist gut. Und das heißt hier sogar, dass der Oberste des Gefängnisses, er hat sich überhaupt nicht mehr gekümmert um die Sachen, die in Josefs Hand waren. Er wusste, Josef wird das richtig machen. Ich muss mich da gar nicht einmischen in die Situation. Ich muss mich da nicht selber noch mit einbringen und selber versuchen, noch mein Bier dazu zu geben oder meinen Senf dazu zu geben. Nein, er macht das gut. Ich weiß es, ich vertraue ihm. Er war so vertrauenswürdig. Man hat gesehen, dass Josef anders war. Damit endet das Kapitel 39. Jetzt gehen wir ins Kapitel 41 hinein. Kapitel 40 hinein, danke Markus. Und es geschah nach diesen Dingen, da versündigten sich ein Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer, über den Obersten der Mundschenke und über den Obersten der Bäcker. Und er gab sie in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwächter, ins Gefängnis, an den Ort, wo Josef gefangen war. Hier sind zwei Herren, die ins Gefängnis geworfen werden. Der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker. Das waren sehr wichtige Personen im Hofstab des Pharao. Das waren die Menschen, auf die sich der Pharao verlassen musste. Und ich habe irgendwo gelesen, der oberste Mundschenk wurde in der Regel ein zuverlässiger Berater und Freund des Königs. Dieser Mann, der war da bei dem König. Jedes Mal, wenn er was essen wollte, der König, dann musste erstmal der Mundschenk dahin und musste es probieren. Wenn er Wein trinken wollte, musste der Mundschenk auch erstmal probieren. Hatte den Grund, es gab Feinde. Es gibt immer wieder Feinde, gerade wenn Leute in hohen Positionen sind, gibt es immer wieder Feinde. Und der große Feind damals war, dass man gerne Leute vergiftet hat. Da Substanzen in die Getränke oder ins Essen hineingemischt hat, die ja dann zum Erliegen des Königs führen würden. Und so waren die Könige misstrauisch und hatten halt ihre Mundschenke und obersten Bäcker, die verantwortlich waren, dass wirklich alles okay ist mit dem Essen. Die mussten es probieren. Das Interessante ist, die mussten von dem Wein trinken, das dann auch dem Pharao gereicht wurde. Der gleiche Becher, der dem Pharao gereicht wurde, aus dem mussten sie dann auch trinken. Weil es konnte ja auch Gift im Becher einfach sein, wenn man da was einschüttet, dann ist es auflöst. Also die mussten wirklich daraus trinken. Natürlich war der Pharao dann froh, dass sein Mundschenk nicht gleich umgefallen ist, weil dann wusste er, okay, das kann ich jetzt trinken. Aber sonst wusste er auch, okay, das kann ich nicht trinken. Der Mundschenk war sehr wichtig, aber war auch eine sehr vertrauensvolle Person, weil sie aus dem gleichen Becher tranken, das gleiche Essen essen mussten. Und so waren diese Personen oft auch Leute, die in den Gesprächen, die der Pharao so mit anderen führten, auch oft dabei und hörten zu und waren dann oder wurden auch zu Beratern. Wenn der König nicht wusste, dann fragte er, was denkst du darüber? Also der Mundschenk, der war nicht so eine einfache Person, die nur probieren durfte, war auch eine Person, die dem König oft sehr nahe stand. Und irgendwie war dieser Pharao unglücklich über diese beiden, wahrscheinlich, weil irgendwo Gift entdeckt wurde und man wusste nicht, wer ist jetzt der Schuldige? Ist es der Mundschenk? Ist es der Bäcker? Wer hat sich da versündigt in der ganzen Sache? Und die wurden ins Gefängnis geworfen, damit das untersucht werden konnte und dann darüber befunden werden sollte. Nun sind diese beiden hohen Beamten sozusagen im Gefängnis. Sie sind dort und warten auf das Urteil. Das Interessante ist, dass es hier heißt, und gab sie im Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwächter. Das war Potiphar. Wir lesen in Kapitel 37, das ziemlich zum Ende, als es heißt, dass Potiphar ihn gekauft hat, und zwar der Oberste der Leibwächter. Also er war praktisch unter Potiphar im Gefängnis. Und da hat er wieder Gnade bekommen, dass er dort diese verantwortungsvolle Aufgaben wahrnehmen konnte. Und wir lesen jetzt weiter in Vers 4 aus Kapitel 40. Und der Oberste der Leibwächter gab ihnen Josef bei, und er bediente sie, und sie waren eine Zeit lang im Gewahrsam. Und sie hatten beide einen Traum, jeder seinen Traum in einer Nacht, jeder mit einer besonderen Deutung seines Traumes, der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Gefängnis gefangen lagen. Josef wird ihnen zur Seite gestellt, vielleicht weil Josef die vertrauensvollste Person war und wie ich schon sagte, der Mundschenk, der oberste Mundschenk und der oberste Bäcker, das waren hohe Beamte. Und da war wahrscheinlich keiner der Stellung ihnen nahe genug als nur Josef. Und so wurde Josef ihnen zur Seite gestellt wahrscheinlich, damit er mit ihnen so ein bisschen Zeit verbringt, diese hohen Leute eigentlich dort irgendwie im Gefängnis zu bedienen. Und diese Männer, die haben in einer Nacht Träume, verschiedene Träume. Jeder seinen Traum, nach seiner Deutung lesen wir hier. Ich las in einem Buch, dass jeder Mensch in der Nacht träumt. Nur wir vergessen diese Träume sehr schnell. Wir wachen auf und die Träume sind vergessen. Leute meinen vielleicht, ja, ich träume eigentlich nichts. Aber jeder hat irgendwelche Träume. Und Gott offenbart sich in den Träumen von Zeit zu Zeit. Gott benutzt Träume, um seinen Willen zu offenbaren. Und gerade in der Welt, wo der christliche Glaube durchaus verfolgt wird, offenbart sich Gott durch Träume sehr oft. Da wurde irgendwie so ein Buch veröffentlicht, eine Studie, da wurden 750 ehemalige Muslime gefragt, wieso sie gläubig geworden sind. Und da gab es viele Antworten, die wir verstehen, wie zum Beispiel, dass sie bei den Christen eine Liebe zu Gott gesehen haben, die sie sonst nicht so gesehen hatten bei anderen, eine Anziehungskraft. Die Liebe der Christen hat sie zum Teil bewegt. Aber viele gaben an, dass sie einen Traum gehabt haben, von dem sie dann glaubten, dass er von Gott sei. Eine andere Befragung von Frontiers hat ergeben, dass 25% der Konvertiten aus dem Islam durch einen Traum zum Glauben gefunden haben. 25% sind durch Träume zum Glauben gebracht worden. Das ist ganz schön viel. Aber Gott offenbart sich oft in diesen Ländern. In Indien hören wir auch solche Sachen, dass Gott durch Träume sich offenbart. Gott gebraucht Träume, um auch Menschen etwas von sich zu offenbaren. Es gibt viele Träume, die daneben liegen. Und Gott warnt uns in vielen Stellen. Ich habe so das Wort Träume eingegeben. Man kann ja heute sehr gut in einem Bibelprogramm Worte eingeben und dann schauen, welche Antworten daraus kommen. Und in vielen Stellen wird gewarnt, auf Träume zu hören. Auf Träume, die Leute gehabt haben, um dann das Volk von Gott wegzuführen. Sehr viele Bibelstellen warnen darüber. Es gab aber immer wieder Leute, die diese besondere Begabung hatten, Träume deuten zu können. Wenn wir an Daniel denken, er war ja solch ein Mensch. Gott hat ihm diese Weisheit geschenkt, Träume zu deuten. Und Josef war auch so eine Person. Aber dazu kommen wir noch. Es gibt einen Vers in Joel Kapitel 3, Vers 1, und da heißt es: Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Es ist eine Verheißung in Joel auf das Kommen des Heiligen Geistes hin. Und das heißt hier so schön, dass eines dieser Zeichen sein wird, eure Greise werden Träume haben. Gott schenkt Träume, durch die er Weisung geben kann. Und hier sind wir gerade an einer Stelle, wo es um diese Träume geht. Wir lesen ab Vers 6 weiter. Diese Männer, die hatten einen Traum. Dieser Traum hat sie bewegt. Dieser Traum hat sie gefesselt. Der war so stark, dass sie irgendwie wussten, Da ist was, was Gott uns sagen will. Und jetzt heißt es, als Josef am Morgen zu ihnen kam und sie sah, siehe, da waren sie traurig. Und er fragte die Kämmerer des Pharao, die mit ihm im Haus seines Herrn in Gewahrsam waren, warum sind eure Gesichter heute so traurig? Da sagten sie zu ihm, wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Da sagte Josef zu ihnen, bleibt mir weg mit euren Träumen. Ich hatte auch mal Träume und seht, wohin sie mich gebracht haben. Das ist eine falsche Übersetzung. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Er könnte das gesagt haben, oder? Ich meine, er hat Träume gehabt. Und jetzt ist er im Gefängnis. Er hat Träume gehabt, ist als Sklave in Ägypten gelandet und ist schließlich im Gefängnis gelandet. Was für eine Karriere. Ist das die Erfüllung des Traums? Er konnte gesagt haben, ey, Träume, die taugen nichts. Aber nein, er sagt was ganz anderes. Er sagt, sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Erzählt mir doch. Sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Kann Gott nicht durch Träume zu euch reden? Kann der es nicht klar machen, was diese Träume bedeuten? Gott kann das doch. Für Josef hieß das, Gott ist eigentlich immer noch in Kontrolle. Er war sich sicher, wir haben es auch vorhin gesungen in einem Lied, dass Gott die Kontrolle hat. Auch wenn er jetzt im Gefängnis war, er war fest überzeugt davon, dass Gott in Kontrolle ist. Er wusste, Gott hat seine Absichten mit mir. Er hat mir vor vielen, vielen Jahren Träume gegeben. Und bislang sehe ich kein bisschen dieser Erfüllung in diesen Träumen oder dieser Träume. Ich sehe noch überhaupt kein einziges Zeichen, dass irgendwie diese Träume in Erfüllung gehen. Ich bin hier im Gefängnis, im Knast, bin hier ein besserer Knastwärter geworden. Das ist doch nicht die Erfüllung der Träume. Aber er war sicher, Gott ist in Kontrolle. Er hat deine Verheißungen, die er durch Träume ihm gegeben hat, nicht vergessen. Nur Gott führt Wegen, in Wegen, die anders sind. Er führt sie auf Wegen, die vielleicht Josef jetzt gerade auch nicht wirklich gut verstehen kann. Ich habe ein Zeugnis von Henry, ich weiß nicht, wie er richtig ausgesprochen wird, Dunant, wahrscheinlich wird er französisch wie ausgesprochen. Dunant, ja, Henry Dunant. Jetzt habt ihr es gehört. Er war ein Schweizer Bankier und er ist nach Paris geschickt worden, um dort mit Napoleon zu sprechen. Napoleon war aber gerade nicht da. Er war nämlich in einer Kriegshandlung irgendwo in Italien gegen die Österreicher. Und er hat dann seine Wagen wieder neu angespannt und ist dahin gereist. Er sollte unbedingt mit Napoleon reden. Und er ist in die falsche Wege gekommen und ist mitten im Schlachtfeld gelandet und hat gesehen, wie da die Menschen in Fetzen gerissen wurden durch die Kanonenkugeln und durch ja die kriegerische Handlungen dort. Und das hat ihn nicht losgelassen. Er ist dort geblieben, hat den Ärzten geholfen nach der Schlacht. Er ist zurückgekommen in die Schweiz, aber er konnte sich nicht mehr konzentrieren auf die Arbeit, die er dort tun musste. Hat auch sein ganzes, er war ziemlich wohlhabend, hat alles auch verloren. Es hat ihn nicht losgelassen. Und er hat das Rote Kreuz gegründet. Er ist der erste Friedensnobelpreisträger. Er ist zufällig in dieses Schlachtfeld hineingekommen. Und Gott hat dieses Ereignis gebraucht, damit das Rote Kreuz gegründet werden konnte. Gott gebraucht oft Umstände, die durchaus schwierig sind, um seinen Plan durchzuführen. Und auch Josef wusste hier, Gott gebraucht die Zeit hier. Er wird das schon richtig führen. Er wird das schon so führen, dass ja, dass sein Plan erfüllt wird. Und Josef war sich auch sicher, dass sich Gott um ihn sorgt. Das hat er auch immer wieder bemerkt. Wir können uns immer sicher sein, dass Gott sich um uns sorgt. Und so war Josef dort und war bereit, diese Träume dieser Menschen anzuhören, um dann ja zu schauen, ob Gott da etwas sagt. Jetzt lesen wir, was wir hier, was diese Träume waren. Ab Vers 9, da erzählte der Oberste der Mundschenke dem Josef seinen Traum und sagte zu ihm, in meinem Traum, siehe, da war ein Weinstock vor mir und an dem Weinstock drei Ranken. Und so wie er Knospen trieb, kam sein Blütenstand hervor und seine Träubenkämme reiften zu Trauben. Und der Becher des Pharao war in meiner Hand. Und ich nahm die Trauben und presste sie in den Becher des Pharao aus und gab den Becher in die Hand des Pharao. Da sagte Josef zu ihm, das ist seine Deutung. Die drei Ranken, sie bedeuten drei Tage. Noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in deine Stellung einsetzen. Und du wirst den Becher des Pharao in seine Hand geben, nach der früheren Weise, als du sein Mundschenk warst. Aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer. Und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Als nun der Oberste der Bäcker sah, dass er gut gedeutet hatte, sagte er zu Josef, auch ich sah in meinem Traum und siehe, drei Körbe mit Weißbrot waren auf meinem Kopf und im obersten Korb allerlei Esswaren des Pharao, Backwerk, und die Vögel fraßen sie aus dem Korb auf meinem Kopf weg. Da antwortete Josef und sagte, das ist seine Deutung. Die drei Körbe, sie bedeuten drei Tage. Noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an ein Holz hängen. Und die Vögel werden dein Fleisch von dir wegfressen. Zwei grundsätzlich verschiedene Träume. Vollkommen entgegengesetzt. Träume, die Gott diesen Menschen in der Nacht gegeben hat. Sie waren beunruhigt und Josef war in der Lage, diese Träume zu deuten. Er konnte aus diesen Worten sehen, was da so dran ist. Ich habe im Internet diesen Lebensstrahl von Josef gesehen und da hieß es, dass er etwa 28 Jahre alt war, als diese Träume da waren. Er war schon so lange im Gefängnis. Schon wahrscheinlich um die 8 Jahre war er im Gefängnis, als diese Männer dort hineingekommen sind. Und jetzt ist er dort und deutet diese Träume dieser Männer. Bei dem einen hieß es, du wirst frei werden. In 3 Tagen wirst du frei werden. Bei dem anderen hieß es, in 3 Tagen wirst du gehängt werden. Josef hat diese Träume den Menschen, die ihm sie anvertrauten, gedeutet. Er hat nicht die Botschaft verschönert oder verschlechtert. Er hat sie in Wahrheit geredet. Es ist oft schwer, Leuten etwas sagen zu müssen, was man gar nicht sagen möchte. Gerade diesem Bäcker, ihm zu sagen, du wirst in 3 Tagen sterben, ist schon schwer. Matthew Henry, er war ein guter Ausleger der Vergangenheit und er sagte mal, Diener sind nur Dolmetscher. Sie können und sollen es nie wagen, die Sache anders zu machen, als sie ist. Wir müssen die Wahrheit den Menschen sagen. Und das heißt auch für uns, wir als Gläubige dürfen den Menschen die frohe Botschaft verkündigen. Das ist unsere Aufgabe. Aber es ist auch unsere Aufgabe, genauso zu sagen, wenn du nicht hören willst, wirst du des Todes sterben. Auch das ist unsere Aufgabe, die Wahrheit voll zu sagen. Paulus hat, er sagt von sich selber, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es auch euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Den ganzen Ratschluss Gottes zu sagen. Das hieß hier für Josef, dass diese frohe Botschaft für den Mundschenk auch diese traurige Botschaft für den Bäcker sein muss. Er musste sie sagen. Er konnte sie nicht verschweigen. Wir müssen die ganze Botschaft verkündigen. Paulus sagt einmal in Galater 4, Vers 16, bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Bin ich euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Wenn wir die Wahrheit aussprechen, werden oft Leute uns als Feinde sehen. Und hier waren es die Galater, die Christen in Galatien, denen Paulus sagen musste, ich sage euch doch nur die Wahrheit. Bin ich deswegen euer Feind, weil ich euch die Wahrheit sage? Wollt ihr denn unbedingt Lügen hören? In unserer Zeit versucht man, Wahrheiten zu korrigieren, zu verschönern. Natürlich ist es nicht schön, jemandem zu sagen, in 3 Tagen wirst du sterben. Aber was hilft es, das zu verschweigen, wenn das die Wahrheit letztlich ist? So war es jetzt Josefs Aufgabe, die Wahrheit in Liebe. Und wir sollten die Wahrheit immer in Liebe weitergeben. Aber die volle Wahrheit den Menschen zu sagen, wenn sie auch oft nicht so schön ist. Ich hätte dann noch viele Verse lesen können, wir haben nicht die Zeit dazu. Und kommen jetzt zum Ende. Die letzten Verse ab Vers 20. Aus dem 40. Kapitel. Und es geschah am 3. Tag, dem Geburtstag des Pharao, da machte er für all seine Knechte ein Mahl. Und er erhob das Haupt des Obersten der Mundschenke und das Haupt des Obersten der Bäcker unter seinen Knechten. Und er setzte den Obersten der Mundschenke wieder in sein Schenkamt ein, dass er den Becher in die Hand des Pharao gab, den Obersten der Bäcker aber ließ er hängen, so wie es ihnen Josef gedeutet hatte. Die Deutung der Träume hat sich buchstäblich erfüllt. Wenn Gott zu uns durch Träume spricht, dann erfüllen sich die Träume auch. Aber Gott spricht dann auch wirklich konkret. Aber Gott spricht auch zu uns hauptsächlich durch sein Wort. Damals in der Zeit und da, wo die Menschen nicht sein Wort so verfügbar haben, spricht Gott oft durch Träume. Aber wir haben sein Wort, er spricht hauptsächlich durch sein Wort. Aber er kann auch durch Träume sprechen. Nur die Träume müssen sich dann erfüllen. Wenn Gott etwas sagt, dann muss es auch so geschehen. Und so ist es hier geschehen. Gott hat das Wort, die Deutung des Josef bestätigt, dadurch, dass es genauso geschehen ist. Beziehungsweise Gott hat Josef die Weisheit gegeben, die Träume so auszulegen, wie sie dann sein würden. Für Josef wäre das auch eine sehr komische Sache, wenn es so nicht kommen würde. Er hat jetzt etwas gesagt, diesen hohen Beamten, und das nicht zugetroffen hätte. Was wäre dann mit der Reputation von Josef gewesen und der Reputation des Gottes, dem Josef vertraute? Josef war aber bereit, das zu sagen, was Gott ihm sagte, und so zu handeln. Wir lesen im letzten Vers, Aber der Oberste der Mundschenke dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Josef hat ihn vorher gebeten, wenn du dann wieder in deinem Amt bist, gedenke doch meiner. Und wir lesen, er hatte ihn vergessen. Wenn er damals 28 Jahre alt war, als er diese Deutung gab, dann musste er noch 2 weitere Jahre im Gefängnis verbringen, bevor dann dieser Mundschenk dem Pharao sagte, ich kenne da jemanden, der Träume deuten kann. Wir müssen oft geduldig warten. Josef musste geduldig warten. Es war ein langer Weg für ihn. Wir lesen hier, dass der Oberste der Mundschenke dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Wir haben hier Wein und Brot vor uns und wir feiern das Abendmahl, um nicht zu vergessen. Wir feiern das Abendmahl, um an Jesus zu denken, an seinen Tod, an das, was er für uns getan hat. Es wäre so schade, wenn wir das vergessen würden. Es wäre so schade, wenn die Christen daran nicht mehr denken würden, was Jesus für sie, was Jesus für uns getan hat. Wir lesen aus 1. Korinther 11, ab Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist, was Paulus uns hier sagt. Lass uns das jetzt tun. Lass uns für das Brot und den Wein danken. Ja, Vater, danke für dein Wort. Danke für Josef. Danke, dass er uns ein Vorbild ist. Und dass er auch jemand ist, der ja dich widerspiegelt. Danke, Jesus, dass wir von ihm lernen können, wie er als junger Mann ausharren muss, wie er trotzdem dir vertraut und mit dir den Weg geht. Und danke, dass du ihm immer wieder bestätigt hast, dass er auf dem richtigen Weg ist. Und danke, dass wir an dich, Jesus, jetzt denken dürfen, dass du einen Weg für uns gegangen bist, der auch sehr schwer war, der auch durch die Todesschatten war. Aber du bist einen Weg für uns gegangen, um uns zu erlösen. Und danke, dass wir daran denken dürfen, Jesus. Danke, dass du dein Leib für uns gegeben hast, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Und danke, dass wir das jetzt in diesen Zeichen der Liebe feiern können. Danke für das Brot, für deinen Leib, der gebrochen ist. Danke für den Wein, für dein Blut, das vergossen worden ist, zu unserer Erlösung. Und Jesus, wir bitten dich, dass du uns jetzt stärkst und danke, dass wir das tun dürfen, bis du wiederkommst. Und daran glauben wir und darum bitten wir dich, Herr, komme bald. Amen.